Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid wohlauf und munter und freut euch auf ein erholsames Wochenende. Durchs Raster der Schulmedizin gefallen, was nun? So lautet der Titel des zweiten Buches von Dr. Norbert Kriegisch. Er ist Arzt für Naturheilkunde und er gehört zu den Medizinern, die sich nicht einfach mit einer Diagnose zufrieden geben. Sein Ansatz ist eine ganzheitliche Forschungsreise nach den Ursachen einer Krankheit, anstatt bloß die Symptome zu bekämpfen. Die ganzheitliche Medizin ist auf dem Vormarsch und ich finde, das ist doch eine ganz erfreuliche Entwicklung. Außerdem hatte sich der Arzt und Spiegel-Bestseller-Autor zum Ziel gemacht, seine Patienten zu mehr Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung zu ermuntern und nicht gleich hinzuschmeißen, wenn die klassische Schulmedizin vielleicht aktuell noch keine Antworten auf alle Fragen hat. Es gibt stets viel zu entdecken und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Dr. Norbert Kriegisch. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Dr. Kriegisch, Sie haben ein fantastisches, tolles Buch geschrieben und wir werden in der kommenden Stunde mal so in ein paar Themenbereiche, wir werden nicht alle abdecken, wir möchten die Menschen ja auch ermuntern und einladen, in Ihr schönes Buch reinzuschauen, aber in ein paar Kapitel, in ein paar Themen, die unglaublich viele Menschen in diesem Land, auf dieser Welt betreffen, eintauchen. Ich würde aber gerne anfangen, weil auch Ihr Buch beginnt mit dieser Erklärung. Und das finde ich genial, weil das habe ich auch in diesem Podcast noch nie gemacht. Sie erklären nämlich, was die ICD ist und woher eigentlich Diagnosen kommen. Denn ich befürchte, von den vielen tausend Menschen, die diesen Podcast hören, wissen das nur die wenigsten. Aber ich glaube, es ist wichtig, um auch zu verstehen, warum wir in so einer Zeit, in der wir gerade leben, durchaus die Frage stellen dürfen, hat die Schulmedizin oder kann die Schulmedizin überhaupt alle Antworten haben oder brauchen wir zusätzliche alternative Ergänzungen aus der Naturheilkunde? Und ich finde es da sehr hilfreich, die ICD mal zu verstehen. Also, was ist die ICD?
Also, um es mal so ganz kurz zu sagen, alle wissenschaftlichen Studien und alle sogenannten Richtlinien oder Leitlinien, die in der Schulmedizin aufgestellt werden, werden dadurch aufgestellt, dass man Versuche macht und bei der Bevölkerung entsprechende Untersuchungen macht. Jeder von uns kennt vielleicht die Gaußsche Normalverteilungskurve. Das heißt, da ist ein großer Bauch und auf beiden Seiten geht es wieder runter. Und alles, was unter dem großen Bauch ist, bei denen helfen die sogenannten Leitlinien oder schulmedizinischen Behandlungsmethoden. Mhm. Das sind ungefähr 60% der Bevölkerung. Mhm. Das Dumme ist nur, dass diese 60% dann auf 100% hochpoliert werden und heißt, wenn es bei 60% hilft, muss es auch bei 100% helfen. Mhm. Was aber nicht der Fall ist, sondern auf beiden Seiten dieses großen Bauches sind jeweils 20% und bei denen wirkt es nicht. Und das sind die Leute, die durch das Raster der Schulmedizin durchfallen, meiner Ansicht nach. Mhm. Und das sind die, wie ich im ersten Buch geschrieben habe, die fühlen sich immer krank und keiner findet irgendwas. Und das ist etwas, wo man, die darf man nicht alleine lassen, sondern man muss sich mit denen beschäftigen und muss versuchen, rauszufinden, warum helfen denn die Leitlinien nicht. Mhm. Und es können manchmal ganz einfache Erklärungen sein, manchmal sind es auch ein paar kompliziertere Erklärungen.
Mhm. Wir haben ja im Vorgespräch schon ganz kurz darüber philosophiert, dass eben jeder Mensch so wahnsinnig individuell ist. Also eigentlich, Leitlinien sind natürlich etwas Wunderbares, um sich daran zu orientieren. Aber am Ende ist ja doch dann jeder so ganz einzigartig auf seine Art und Weise.
Da haben Sie vollkommen recht. Ich bin auch nicht derjenige, der sagt, die Leitlinien oder die Schulmedizin ist schlecht. Mhm. Nein, das sage ich auf keinen Fall. Sondern ich habe halt festgestellt, wenn man sich mit den Menschen beschäftigt, dass es andere Ansätze benötigt. Und die werden von den Leitlinienmedizin oder Schulmedizin abgelehnt. Mhm. Ich bin nicht ein Naturheilkundler, sondern ich bezeichne mich als Quantenmediziner, beziehungsweise einer, der die Komplementärmedizin, glaube ich, in den meisten Verfahren und Möglichkeiten kennt, um damit auf entsprechende Ursachen kommen zu können. Denn wir haben drei große Stützen in der Komplementärmedizin. Das eine ist die sogenannte Naturheilverfahren, wo wir Deutsche natürlich fantastisch sind. Wir haben Professor Dr. Kneipp, wir haben die Homöopathie entdeckt, wir haben die Neuraltherapie entdeckt. Das ist wirklich ganz toll, was wir in Deutschland und in Europa hier geleistet haben. Dann haben wir aus USA die sogenannte Substitutionsmedizin, was in neuem Jargon sozusagen als Mitochondrientherapie bezeichnet wird. Denn dort wird untersucht, was in den Mitochondrien, das heißt in den Kraftzellen, Energiezellen der Kraftwerke der Zelle, so muss ich sagen, was da benötigt wird, damit die überhaupt gut arbeiten können. Mhm. Und da haben die Amerikaner mit ihrer Substitutionsmedizin, orthomolekularer Medizin, fantastische Arbeit geleistet, weil sie untersucht haben, was braucht denn zum Beispiel eine Zelle pro Tag. Mhm. Und da kann man schon mal viel damit tun. Und die dritte Stütze ist die asiatische Medizin, die ich mehr auf die energetische Medizin hinaus interpretiere, weil sie zum Beispiel bei der Akupunktur haben sie die sogenannten Energiemeridiane, die bestimmten Organen zugeordnet sind. Und wenn sie die sehen, dann haben sie energetische Zusammenhänge. Nicht nur körperliche, sondern auch psychische Zusammenhänge. Sie wissen zum Beispiel, wenn jemand auf dem Dickdarm-Meridian ein Problem hat, dann könnte er theoretisch viel mit Verkrampfungen zu tun haben oder psychologisch gesehen mit Dogmatismus oder sowas zu tun haben. Und das sind lauter so Geschichten, die man bedenken muss. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass man nach meinem dafür halten, eben rausfinden muss, mit welcher Methode kann ich diesen Menschen helfen. Und deswegen ist es sehr individuell und kann nicht einfach nur in einem Schema gehen. Das war, glaube ich, Ihre Frage, warum man nicht einfach schematisch davor gehen kann.
Warum haben diese Zweige der Medizin, die Sie gerade aufgezählt haben, warum haben die immer noch so ein, oder warum hatten die, muss man ja wirklich sagen, weil ich finde, dass sich seit ein paar Jahren jetzt doch sehr was ändert, auch wenn es vielleicht im Bundesgesundheitsministerium noch nicht angekommen ist. Da hat die Homöopathie nicht so einen hohen Stellenwert. Aber warum haben diese Medizinzweige, die Sie gerade aufgezählt haben, warum hatten die es so schwer in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
Naja, ich glaube, weil individuelle Medizin natürlich auch oft mit dem Therapeuten zusammenhängt. Weil das ist mehr eine persönliche Geschichte. Alles, was Sie mehr oder weniger als Muster verordnen können, da verdienen entsprechenden Firmen dran und das hat nicht so viel nur mit individueller Sache zu tun. Mhm. Und man muss natürlich auch bedenken, wie wird Forschung betrieben? Das wird durch die Drittmittel betrieben und wer bekommt die Drittmittel? Die Leute, die entsprechende Ergebnisse liefern, damit entsprechende Medikamente verordnet werden. Mhm. Das ist natürlich auch richtig, aber hat natürlich auch die Gefahr, dass man die anderen einfach unter den Tisch fallen lässt. Das muss man einfach so sehen.
Mhm. Und das Ideale wäre ja das Miteinander und nicht das Gegeneinander.
Genau. Deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben. Mir geht es eben darum, und ich bin da nicht ganz so Ihrer Meinung, denn wenn ich, wie ich angefangen habe, zum Beispiel meine Ausbildung als Arzt für Naturheilverfahren zu machen, da waren wir damals 40 Studenten in dem Kurs in Baden-Baden.
Ist nicht wenig.
Und heute, weil meine Tochter hat es auch gemacht, heute waren sie 4.
Oh, wow.
Also das ist ein von der Medizinerseite her ist es eher ein Rückschritt. Mhm. Und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, damit die Leute eigentlich selber von ihren Ärzten etwas einfordern, damit eine Bewegung reinkommt in das System.
Das sind die Blasen, in denen wir leben. Ne?
Genau.
Ich lebe natürlich in meiner Blase und in meiner Blase habe ich das Empfinden, dass Kinesiologie, die TCM etc., dass es immer mehr auf dem Vormarsch ist. Aber das ist natürlich eine ganz schön ernüchternde Zahl.
Ja, aber es ist natürlich auf dem Vormarsch, denn es gibt immer wieder Leute, die versuchen da auch zu helfen, die machen auch tolle Arbeit. Aber wenn sie jetzt hören, dass die Heilpraktiker verboten werden sollen, ich bin Arzt, ich bin jetzt kein Heilpraktiker, aber ich kenne viele Heilpraktiker, die hervorragende Arbeit machen.
Sehr, sehr gute
machen.
Arbeit, ja.
Und das ist natürlich schon schwierig, dass die Homöopathie verboten werden soll. Mhm. Das ist eine Behandlungsmethode, die in Deutschland entwickelt worden ist und die einen, wer das mal einmal erlebt hat, dass ein paar Kügelchen wirklich was verändern können, der glaubt auch da dran. Und das heißt immer dann Placebo. Aber
selbst wenn, ist ja eigentlich völlig egal,
das ist
oder?
Völlig egal. Ich habe mal Professor Plona bei mir zu Hause gehabt, ich veranstalte oft so Salons, der hat einen Vortrag über Placebo gehalten. Mhm. Der hat zum Beispiel gesagt, von der Krücke der Medizin zur Stütze der Medizin. Und da stellt man fest, dass das Placebo, das heißt das Denken, der Glaube, die Spiritualität, eine wahnsinnige Rolle spielen. Mhm. Ich bezeichne ja auch, zum Beispiel, wenn Patienten sehr weit herkommen zu mir in die Praxis, bezeichne ich es als Lourdes-Effekt. Mhm. Weil die natürlich zu mir kommen.
Als Madonnen, wie die Madonnenstatue, ne? Die sitzt in Lourdes, glaube ich.
Nicht
ne?
Nur das, so, nein, sondern sie haben, ob die Leute jetzt den Jakobsweg gehen oder nach Lourdes fahren, sie haben, nehmen etwas auf sich, um etwas zu verändern. Mhm. Und das muss man ganz klar sagen. Alle Leute, die eine chronische Erkrankung haben, sind nicht umsonst krank geworden, sondern die haben irgendwo eine Ursache. Und diese Ursache muss man suchen und finden. Und wenn einer schon mal direkt nach der Ursache forschen will selber, dann ist er bereit, auch etwas zu verändern. Denn ohne Veränderung geht's nicht. Wenn ich nur zum Doktor gehe und sage, gib mir eine Pille, damit es mir besser geht, dann ist es was anderes. Wenn Leute zu mir kommen, gibt mir ein homöopathisches Mittel, damit es mir besser geht, dann sage ich, ja, da sind sie auch verkehrt bei mir. Denn sie müssen wahrscheinlich auch was verändern in ihrer Lebensführung oder in etwas anderem, sei es mit der Ernährung, sei es, dass sie bei den Zähnen was machen müssen und so weiter. Das ist die Sache, ja.
Ja, die Forschungsreise ist ein Begriff, der fällt in diesem Podcast sehr, sehr oft. Und es gibt einfach Menschen, zu denen zähle auch ich mich. Ich habe mich nie zufrieden gegeben, dass die Dinge sind, wie sie sind, sondern ich wollte immer wissen, warum sind sie so. Weil wenn ich sie verstehe, warum sie so sind, dann weiß ich, wo ich ansetzen kann, nämlich an der Wurzel. Aber ein Großteil der Gesellschaft war halt in den letzten, ja wahrscheinlich 200 Jahren, vielleicht länger, aber anders konditionieren, nämlich okay, das ist jetzt halt ein Code in der ICD und das ist halt dies oder jenes und dann nimmt man dieses Medikament und das ist halt so. Das ist ja im Grunde genommen wie mit Entstehung von Autoimmunerkrankungen. Man weiß nicht, wie die entstehen.
Na, ich habe da schon mal eine Idee, wie die entstehen.
Ich auch.
Nein, also bei vielen Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel bei Hashimoto, was die Schilddrüse betrifft, habe ich in den letzten Jahren einfach festgestellt, das hängt mit dem Darm zusammen. Und da gibt es ein Leaky Gut-Syndrom. Mhm. Das heißt, die Schranke ist offen, das Tor ist offen, die Sachen kommen ungebremst in den Körper hinein.
Darmbakterien, ne?
Bitte?
Die Darmbakterien.
Ja, auch, ja. Und da kommen die Schadstoffe kommen ungebremst in den Körper hinein. Mhm. Dann wehrt sich der Körper. Und dann wird er ermüdet, und dann weiß er zum Schluss nicht mehr, was ist fremd und was ist eigen und geht plötzlich gegen eigenes Gewebe los. Das ist so meine Erfahrung mittlerweile.
Mhm. Ja, der Professor Schubert, der ja auch schon zweimal hier war, mit dem habe ich auch über Autoimmun gesprochen, der kommt ja aus dem Bereich der Psychoneuroimmunologie und der sagt, er kann sich auch vorstellen, es hat was mit Trauma zu tun. Also praktisch, wenn so in uns innere Konflikte gegeneinander, große Kräfte gegeneinander walten.
Ja, hundertprozentig. Denn nach meiner Theorie gibt es 4 Ebenen, auf denen man als chronisch Kranker eine Blockade haben kann. Mhm. Das ist einmal die strukturelle Ebene. Die Leute, die einen Computer zu Hause haben, das ist die Kiste, die da steht. Aber die läuft von alleine auch nicht. Dann braucht man die regulative Ebene. Das ist die Stoffwechselsache. Das ist sozusagen die Software, die für die Kiste notwendig ist. Wie Verdauung, wie Hormone und so weiter. Und dann kommt, was Professor Schubert auch sagt, das ist die psychoemotionale Ebene. Es gibt ja keine Einbahnstraßen bei uns, sondern es sind ja alles Dinge, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Also das ist die Welt der Gefühle. Und das sind sehr häufig ungelöste Konflikte nach Traumata und so weiter, die man auflösen muss, um dann überhaupt wieder normal funktionieren zu können. Mhm. Und die 4. Ebene ist die Welt der Gedanken, was wir als spirituelle Ebene eben bezeichnen kann. Wenn Sie einen Fanatiker vor sich haben, der immer nur in einer Richtung denkt, dann ist der auch blockiert. Mhm. Der kann gar nichts anderes mehr zulassen. Und das haben wir in den letzten Jahren ja sehr intensiv hier erlebt. Wenn man nur in einer Richtung denkt, dann kommt die Angst dazu, dann geht das Immunsystem dann auch schwächer und dann haben wir viele, viele Probleme, die sich dann in Autoimmunerkrankungen, in anderen Sachen auch mit äußern können.
Sie sind nach Ihrem ersten Bestseller »Ich fühle mich krank, warum findet niemand was?« Das ist jetzt 6 Jahre her, glaube ich, ne? Ja, wahrlich überrannt worden. Wenn Sie, also es ist jetzt natürlich sehr schwer, eine Zusammenfassung zu geben, aber vielleicht so einen kleinen Einblick. Mit welchen Themen sind die Menschen zu Ihnen gekommen? Was haben Sie erlebt? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Das ist genau das, warum ich dieses neue Buch geschrieben habe. Weil immer wieder ähnliche Fälle aufgetreten sind, immer wieder die ähnlichen Fragen an mich gestellt worden sind. Und deswegen haben wir das Buch ja auch so bezeichnet, Hilfestellungen von Kopf bis Fuß, wo wir mehr oder weniger vom Kopf her anfangen. Sagen wir mal, die Leute kommen über dem Schlüsselbein, kommen sie mit Kopf rezidivieren oder immer wiederkehrenden Kopfschmerzen, mit Migräneanfällen und mit solchen Dingen, immer wieder Halswirbelsäulenveränderungen und sowas. Und die gibt's, da gibt es natürlich auch eine Reihe von Ursachen, nach denen normalerweise in der Leitlinienmedizin nicht geforscht wird. Das muss man ganz klar sagen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn Sie unterschiedliche Metalle im Mund haben und eine sogenannte Mundbatterie haben. Das heißt, jeder hat in der Physik vielleicht noch gelernt, wenn Sie unterschiedliche Metalle in eine wässrige Lösung legen, also in unserem Speichel zum Beispiel, dann kann es dort zu einer sogenannten Batteriebildung kommen. Also die Negativionen gehen dahin und die Positivionen gehen dahin. Dann hat man zum Schluss eine Spannung wie bei der Steckdose zwischen Plus- und Minuspol. Und ich habe manchmal Leute, die zu mir kommen mit Herzproblemen oder mit Kopfschmerzen, die haben eine Stromspannung, die stehen im Prinzip ständig unter Strom. Und wenn man da nicht danach schaut, da kann man ihnen noch so oft Kopfschmerztabletten geben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür, was man machen kann. Oder wenn Sie beim Kopf bleiben, sehr häufig gibt es Atlasverschiebungen.
Das ist der erste Halswirbel.
Der erste Halswirbel, das ist der Kopfdreher sozusagen. Und da ist innen ein Zahn drin, den nennt man Dens. Und auf diesem Zahn dreht der Atlas sozusagen den Kopf, damit man nach rechts und nach links schauen kann. Haben Sie zum Beispiel mal einen schweren Sturz gehabt, ein Schleudertrauma oder irgend sowas beim Autounfall, dann kann es passieren, dass sich dieser Zahn nicht mehr genau in der Mitte befindet, sondern sich zum Beispiel bei einer Linksdrehung bis ins Rückenmark hineinbohrt. Wo wird da nachgeguckt? Es gibt zum Beispiel nur in Deutschland 4 Stellen, wo man ein sogenanntes Upright-MRT machen kann. Wo man ein MRT machen kann, nicht im Liegen, weil da sehen Sie es nicht, sondern im Sitzen. Und dann sieht man, dass sich zum Beispiel, wenn der Kopf nach links dreht, der Zahn sich ins Rückenmark hineinbohrt und dann immer wieder zu Problemen kommen kann. Ich erinnere mich an einen Zahnarzt, der kam zu mir, der konnte überhaupt nicht mehr arbeiten, aber er wurde nicht als berufsunfähig erkannt. Mir ist bis ich gesagt habe, Sie gehen jetzt mal zum Upright-MRT und es gibt hier Gott sei Dank in München eins in Aschheim, wo man die Leute hinschicken kann. Dann haben wir das festgestellt, jedes Mal, wenn das nach links dreht, stell dir mal vor, der schaut den ganzen Tag so nach links in den Mund des Patienten rein.
Das bohrt sich die ganze Zeit.
Das bohrt sich rein. Wahnsinn. Dann hat er neurologische Schmerzen und Probleme bekommen und konnte den Griffel nicht mehr halten. Wir konnten ihm vielleicht jetzt auch nicht unbedingt immer gleich helfen, sondern das Problem ist nur, er hat zumindest jetzt eine Ursache, die nachgewiesen ist und kann theoretisch sagen, ich bin berufsunfähig, weil ich ja immer nach links da reinschauen muss. Also ich will nur damit sagen, wir können auch nicht alles heilen, wir sind auch keine Herrgötter, sondern wir versuchen nur, andere Zusammenhänge aufzuzeigen. Das war jetzt zum Beispiel für den Kopf so ein paar so Sachen. Ne?
Ja, und dieser Atlas, glaube ich, der wird oft unterschätzt und ist nicht so richtig im Fokus.
Wird total unterschätzt.
Aber ja auch, glaube ich, nicht so ganz einfach zu korrigieren. Also ich glaube, da darf man schon sehr gut wählen, wem man sich da anvertraut. Habe ich zumindest gehört.
Da habe ich ein bisschen eine andere Meinung. Ja. Wenn es einer gelernt
ich habe gar
hat,
keine ist, Erfahrung. Ich,
nein, ist mir klar. Wenn es einer gelernt hat mal, ich mache die sogenannte Vitalogie. Das ist ein Impuls mit den Fingern, da kann man das relativ schnell einrichten. Es wird oft natürlich, muss man natürlich auch so sagen, es gibt Leute, die haben dann ein Gerät und geben den Impuls dann durch ein Gerät und verlangen einen Haufen Geld dafür und sonst irgendwas. Das ist immer schwierig. Auf der anderen Seite muss, wenn der Atlas eingerichtet ist, müssen die Leute auch Übungen machen. Ich kriege von mir ein Merkblatt mit isometrischen Übungen, damit sie die Halsmuskulatur stärken. Oder wenn es zum Beispiel Schwindelanfälle dabei sind, dass sie zum Beispiel mit den Zungen und mit den Augen grimassieren, die zum Beispiel die Zunge nach rechts unten und nach links oben schauen und umgekehrt, dann können sie versuchen, neue Bahnungen im Gehirn zu machen, dass die Schwindelanfälle aufhören. Aber das sind wirklich schon sehr spezielle Sachen. Aber ich will nur damit sagen, mit solchen Sachen bin ich sehr oft in den letzten 6 Jahren konfrontiert worden und habe deswegen jetzt das Buch geschrieben und versuche zumindest die Leute darauf hinzuweisen, dass sie nach den Dingen auch schauen müssen und sich nicht einfach damit zufrieden geben, eine Kopfschmerztablette zu nehmen und nur zum Physiotherapeuten zu gehen.
Deswegen sind die letzten Worte in diesem Podcast immer: bleibt neugierig.
Genau.
Es gibt einfach immer was zu entdecken und das macht ja auch, wenn man so ein bisschen Distanz zwischen sich und seine Symptome schafft, und ich weiß, das ist nicht immer leicht, aber es kann ja auch wirklich sehr interessant sein und auch sehr entlastend, wenn man nicht die ganze Zeit denkt, man spinnt, oder man macht auch vielleicht bei unterschiedlichen Ärztinnen und Ärzten immer wieder dieselbe Erfahrung, nämlich ja, die finden halt nichts. Das ist ja irre frustrierend.
Darf ich da mal einhaken? Genau.
Gerne.
Dieser Satz: man glaubt, man spinnt.
Ja.
Was denken Sie, wie viele Patienten zu mir kamen und ich bestimmte Sachen gefunden habe und die immer kommen und sagen, wissen Sie, die anderen Ärzte sagen immer, das ist jetzt psychosomatisch und haben mir immer Antidepressiva, die sogenannte Trias der Schmerztherapie ist ja Antidepressiva, Antiepileptika und Morphin gegeben. So.
Mhm.
Und da bei der Buchpräsentation, die ich vor 3 Wochen gemacht habe, da habe ich noch zum Schluss ein E-Mail vorgelesen von einer Patientin, bei der haben wir das gefunden, was die Ursache ist. Und die sagt, mein Gott, die haben mich schon in die Psychiatrie eingewiesen, weil sie mir nicht geglaubt haben.
Mhm.
Bei ihr war es eine Nickelunverträglichkeit, die in einer Schraube in ihrer Wirbelsäulenoperation drin war.
Mhm.
Verstehen Sie? Das sind doch Dinge, die kann man doch nachvollziehen. Da gibt es Blutuntersuchungen. Bloß man muss danach suchen.
Mhm.
Und wenn man immer nur sagt, es liegt aber natürlich auch im System der Kassenmedizin, wie sollen Sie mit dem immer so lange reden und nachforschen? Ich habe früher selber eine Landarztpraxis gemacht, da habe ich 100 Patienten am Tag gehabt. In 5 Zimmern gleichzeitig wurden die Patienten hingelegt, aufgedeckt und sonst irgendwas. Da bist du von Zimmer zu Zimmer gegangen. Da hast du nicht die Zeit, dich darum zu kümmern. Das ist das System. Das muss man einfach so sagen.
Ich würde ja später sehr gerne, wenn Sie Lust haben, auch ein bisschen was über Sie erfahren, wie es denn eigentlich kommt, dass Sie so eine Forschernase sind. Das ist ja auch nicht, sage ich jetzt mal, jedem gegeben, der diesen Beruf ausübt.
Ja, das liegt schon daran, dass ich Medizin und Philosophie studiert habe.
Das ist ja aber eine richtig coole Kombi.
Ich habe zwar Philosophie nicht fertig gemacht, aber ich habe zumindest einen guten Professor Herrn Bartel als Mentor gehabt, der war in Konstanz und der hat mich immer wieder auch in vielen Diskussionen, haben wir viel miteinander gesprochen und haben immer gesagt, was ist, und als Philosoph ist ja immer die Frage, was ist das gute Leben? Mit dem muss ich mich ja jeden Tag auseinandersetzen. Und wie ich damals die Entscheidung hatte, übernehme ich diese Landarztpraxis oder nicht, dann ist mir in der Nacht einmal gekommen, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag? Es kommen immer wieder die gleichen Leute, immer wieder mit den gleichen Beschwerden. Und was mache ich? Ich gebe ja immer wieder die sogenannten Antimittel.
Mhm.
Antirheumatika, Antihypertonika und so weiter. Immer wo Anti davor steht.
Mhm.
Das bedeutet, es ist nur gegen das Symptom und nicht für eine Ursache.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, deswegen habe ich eigentlich nicht Medizin studiert. Das war nicht mein Ansatz. Und Gott sei Dank hatte ich diesen Professor Kamp-Bartel als Mentor, der mich da auch bestärkt hat, auf der Schiene weiterzugehen.
Mhm. Sie wollten es einfach wissen.
Ich wollte es wissen, ja.
Super.
Na, ich bin natürlich auch, wenn man so sieht, als Sportler natürlich auch unterwegs gewesen. Und zum Teil immer noch. Ich war immerhin mal deutscher Meister Militärreiten.
Ah, wirklich?
Ja, und
toll.
Da ist es natürlich schon so, dass man, da ging es immer um die Vielseitigkeit.
Mhm.
Und das ist mein Lebensmotto, vielseitig sein.
Das ist ja toll. Deutscher Meister Militär, nicht schlecht. Nee, ich war Springreiterin, aber das schon. Ich würde heute nicht mehr gegen die Hindernisse reiten, gegen die ich so früher geritten bin. Da hat mich ein bisschen der Mut verlassen. Herr Dr. Kriegisch, die Menschen kommen mit vielschichtigen Anliegen und Beschwerden. Die Migräne haben Sie schon angesprochen, das ist sicherlich ein Klassiker. Was sind denn weitere Symptome, die die Menschen wirklich quälen? Was sind so die Hauptthemen?
Gehen wir mal zum Darm. Weil deswegen natürlich sehr, sehr viele Leute kommen. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, das sind die sogenannten klassischen Diagnosen, die immer wieder auch als Autoimmunerkrankungsdiagnosen gestellt werden. Und da habe ich halt festgestellt, muss ich wirklich so sagen, dass bei 60% von den Leuten immer eine Nahrungsmittelunverträglichkeit dahinter steckt. Und das kann man im Blut feststellen, wird zwar von der sogenannten Leitlinienmedizin nicht anerkannt, weil das ein IgG-Titer ist. Egal, ich habe so vielen Leuten helfen können damit, dass man das untersucht. Und da, Schassan, da fällt mir gerade eine, die habe ich auch im Buch beschrieben, eine junge Frau ein, war glaube ich 24, Colitis ulcerosa, hat nur Immunsuppressiva bekommen, Cortison, hat 20 blutige Durchfälle pro Tag gehabt. Das können Sie mal vorstellen, die traut sich ja nicht mehr auf die Straße gehen oder sonst irgendwas. Und wenn du so Leute hast und dann sagst, jetzt findet man was. Bei ihr war es eine Nahrungsmittelunverträglichkeit und auf der psychoemotionalen Ebene was. Das haben wir behandelt. Und jetzt habe ich vor einem Jahr, kriege ich plötzlich eine Mitteilung, ich habe meine Tochter geboren. Die Oma kam zu mir und hat mir einen großen Esskorb mitgebracht und hat gesagt, der Arzt damals hat zu meiner Tochter, zu mir als Mutter gesagt, sie werden nie Enkelkinder bekommen, weil ihre Tochter die ganze Zeit diese Immunsuppressiva nimmt, dann kann die keine Kinder oder können die Kinder nicht normal herwachsen. Und jetzt habe ich ein Enkelkind, ein gesundes. Wissen Sie, da retten sie Leben. Und das sind so Einzelfälle. Natürlich sind die nicht alle gleichgestellt, aber das ist zum Beispiel etwas. Außerdem, wenn Sie immer wieder Rückenschmerzen haben, in der Bandscheibenproblemen, Lendenwirbelsäule, bei chronischen Rückenschmerzen fast immer vom Darm ausgehend. Und die Leute, ich habe mal Vorträge gehalten bei Apothekern. Ich habe die mal gefragt, so, was sind für euch Apotheker denn ein normaler Stuhlgang? Wissen Sie, was ich gehört habe? Die sagen, zwischen 5-mal am Tag und 2-mal in der Woche ist für einen Apotheker ein normaler Stuhlgang. Das habe ich bei 10 Vorträgen, wo immer mindestens 40 Apotheker saßen, immer wieder bestätigt bekommen. Das wird in der Schule bei denen so gelehrt. Das ist totaler Unsinn.
Das wird so gelehrt?
Das wird so gelehrt, denen.
Krass.
Das ist totaler Unsinn. Wir haben in Deutschland F.X. Meyer gehabt. Der hat uns erst mal erzählt, was überhaupt ein normaler Stuhlgang ist, was ein normaler Bauch ist. Und dann, ein normaler Stuhlgang ist 1-2 Mal am Tag geformt da, zur Wurst, dass man mehr oder weniger ein Klopapier mehr braucht. Und dass ich das, was ich gestern gegessen habe, morgen ausscheide. Das ist ein normaler Stuhlgang.
Ich hatte eine ayurvedische Medizinerin hier vor einem Jahr, die sagt, in der ayurvedischen Medizin sagt man like a banana.
Ja, genau.
Da haben wir auch darüber gesprochen, weil ich auch einen Haufen Leute kenne und jetzt ist es ja auch leider so, dass man darüber nicht spricht, weil das immer noch irgendwie sowas Schambehaftetes hat, was ja Quatsch ist, weil darin sind wir nun wirklich alle vereint, ne? Was reinkommt, muss halt auch irgendwann wieder raus. So viele Menschen glauben, dass es normal ist, immer Blähungen zu haben oder dass es normal ist, immer Durchfälle zu haben, aber es ist ja ein Hinweis darauf, dass irgendwas im Darm nicht stimmt.
Deswegen bekommen die Leute ja von mir, bevor sie kommen, einen 8-seitigen Fragebogen zugeschickt per Mail. Und den müssen sie ausgefüllt mitbringen. Und da wird zum Beispiel zum Stuhlverhalten alles genau abgefragt. Wie oft, breiig, durchwässrig und so weiter. Ja? Und dann kriege ich ja schon Hinweise drauf. Auch Leute, die 2-mal in der Woche nur aufs Klo gehen und an einer sogenannten Verstopfungsneigung leiden, ja, dass die müde sind, dass die Erschöpfungssyndrome haben können, wenn die immer wieder Rückvergiftungen haben, ist doch ganz normal. Da wird ja gar nicht drüber nachgedacht oft. Und wenn ein Apotheker denen sagt, das ist noch normal, dann machen die auch nichts.
Aber dass der Darm mit dem Rücken zusammenhängt, das ist ja auch hochinteressant. Betrifft das dann nur die Lendenwirbelsäule, also alles, was praktisch...
Also die Lendenwirbelsäule und Becken, ja, also Iliosakralgelenk oder Lendenwirbelsäule, kann sehr oft mit dem Darm zusammenhängen, weil Sie müssen sich ja überlegen, das ist mir auch irgendwann mal nachts eingefallen, was passiert denn, wenn Sie einen jungen Mann haben, Mitte 20 oder so, der bückt sich nach einem Blatt Papier und kriegt einen Hexenschuss. Ja, das gibt's ja gar nicht. Der hebt nicht schwer, der bewegt sich nur und plötzlich fährt ihm das in den Rücken rein. Und das macht er, und das hat er 2-3 Mal im Jahr. Ja, da muss er drüber nachdenken, dass die Evolution und die Natur hat es nicht eingeplant, sowas, dass ein Hexenschuss, das heißt ja, eine Reizung der Bandscheibe auf den Nerven, dass das so vorgesehen ist, sondern die Bandscheibe ist normalerweise in einem straffen Bindegewebe, Bandapparat eingebettet, damit sozusagen auch das Rückenmark geschützt ist. Wenn die Bandscheibe plötzlich ausufert, das heißt rausrutscht, nach hinten, ans hintere Längsband, haben wir die sogenannten Hexenschuss oder Lumbago. Und wenn es einseitig rausrutscht, hat man die Ischialgie. Da hat man ausstrahlende Schmerzen in ein Bein zum Beispiel. Und das ist doch nicht vorgesehen. Die sollen sich doch eigentlich straff halten. Und das mit Überarbeitung, so, das ist unsinnig. Was passiert? Die Bandscheibe kann nur rausrutschen, wenn der Bandapparat aufgelockert ist. Sonst kann die nicht rausrutschen.
Also wenn sie nicht genügend Halt hat.
Ja, wenn sie aufgelockert ist. Und wodurch passiert es? Jede Entzündung geht mit einer Einlagerung von Entzündungsflüssigkeit einher. Okay? Und wenn ich Entzündungsflüssigkeit in die Gegend dieses Bandapparates einlagere, dann kann auch die Bandscheibe rausrutschen. Und woher kommt die Entzündung? Stellen Sie sich vor, Sie liegen nachts im Bett. Wo liegt Ihr Darm? Der liegt hinten auf der Wirbelsäule drauf, auf dem Muskel, der die Wirbelsäule umgibt. Und der Darm selber tut ja meistens nie weh, außer er hat mal Krämpfe oder sowas. Aber sonst tut er nie weh. Aber wenn er eine Darmentzündung hat, dann ist dort Entzündungsflüssigkeit. Und wenn ich mich lege, dann durchdringt die den Muskel bis hin zu dem Bandapparat hin und lockert den auf. Und dann haben sie diese Bandscheibenprobleme. Da schaut kein Orthopäde nach, niemand. Ich habe früher mit einer Neuraltherapiepraxis angefangen und habe die natürlich auch ständig behandelt. Und da habe ich mir auch überlegt, warum kommen denn die immer wieder? Und dann bis ich auf die Idee, seitdem ich den Darm mitbehandle, kommen die nicht mehr.
Unglaublich.
Nur mal so Beispiele. Ne?
Und ist es denn, jetzt sind wir nochmal beim Leaky Gut. Hängt es auch damit zusammen, weil eigentlich sollte ja aus dem Darm, der sollte ja eigentlich in sich geschlossen sein, ja, außer er ist porös.
Ja, dieses Leaky Gut-Syndrom kommt immer dann zustande, wenn Entzündungen da sind, weil sich ja auch in der Darmschleimhaut natürlich auch Entzündungsflüssigkeit dran, dann geht die Tore weiter auf, dann kann es leichter eindringen. Und Sie müssen eine sogenannte Schutzflora, deswegen Mikrobiom haben. Gott sei Dank gibt es jetzt tolle Firmen, Kishimera oder wie die alle, die sogar riesige Reklame machen oder sonst irgendwas. Die machen Probiotika. Das ist die Schutzflora des Darmes. Und deswegen geht es vielen Leuten schon besser, bloß weil sie Probiotika nehmen. Verstehen Sie? Das ist doch, da gibt es wahnsinnig Kühlberg oder Symbioflora oder was auch immer. Das ist die Schutzflora des Darmes. Und wenn das die Leute machen, dann haben sie eine Chance, ihren Darm wieder dicht zu kriegen. Natürlich muss das auslösende Ding, was die Entzündung machen muss, abgebaut werden. Nahrungsmittelunverträglichkeit, hormonelle Umstellungen. Viele Leute kriegen es ja erst nach den Wechseljahren oder viele Frauen. Ja? Oder wenn ich Metalle ständig schluck, ne, dann kann ich ebenfalls da immer wieder Entzündungen hin haben. Und das muss man natürlich vorher abklären.
Also der Darm ist ja ein absoluter Superstar, dem habe ich auch schon eine Folge gewidmet, aber ich habe immer das Gefühl, irgendwie es wird ihm noch nicht gerecht und da sind die Asiaten ja schlauer, ne? Die wissen ja schon sehr lange, dass es unser zweites Gehirn ist.
Ja, natürlich. Ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, das Immunsystem wird mindestens zu 80% im Darm getriggert. Damit Sie überhaupt Ihre Polizeikräfte schulen und aufbauen können, brauchen Sie bestimmte Bakterien. Wir hatten jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit gab es eine chinesische Studie, die die Darmbakterien, das Mikrobiom untersucht haben von Gesunden und an Corona Erkrankten. Und das war wirklich eine sehr interessante Studie, weil die Erkrankten zum Beispiel Enterococcus faecalis nicht mehr haben und Bifidusbakterien nicht mehr haben. Mhm. Bifidusbakterien gehört zur Schutzflora des Darmes. Enterococcus faecalis ist die, gehört im Mund rein, wo sozusagen die Schutzflora des Mundes ist, damit Viren und Bakterien nicht so leicht in den Körper eindringen können. Mhm. Und dann frage ich mich, ja, warum haben meine Patienten es nicht gekriegt? Weil sie immer, wenn sie länger bei mir sind, im Winter eine Probiotika. Kur machen. Mhm. Und die kriegen ein Merkblatt mit, wie man sich schützen muss. Und da gehört immer Enterococcus faecalis dazu und Symbiophila 1. Und das andere ist dann entweder diese Schutzflora Probiotika, also Bifidus- und Milchsäurebakterien. Mhm. Und wenn sie das automatisch nehmen, dann ist ihr Immunsystem von Haus aus schon viel besser.
Mhm. So wertvoll und so, so wichtig und eigentlich ja auch so einfach, ne?
Genau, das ist ja das, warum ich auch die Bücher schreibe. Ich will, dass die Bevölkerung selber drüber nachdenkt und sich nicht einfach alles nur von den Göttern in Weiß vorbeten lässt.
Mm, ja.
Das Problem ist aber immer, ich habe letztes Mal einen Vortrag gehalten, wollen wir einen mündigen Patienten oder einen Konsumenten?
Gute Frage.
Ja, und da muss man ganz klar sagen, die meisten Patienten wollen selber Konsumenten sein und viele Ärzte wollen auch nur den Konsumenten haben. Das ist immer das Hauptproblem.
Mhm.
Und mit einem mündigen Patienten umzugehen, ist es auch als Arzt sehr, sehr schwierig, weil der ist ja oft belesener in bestimmten Sachen als sie selber.
Ja, ja. Passt eine Stelle in Ihrem Buch ganz schön dazu, die ich vielleicht an dieser Stelle zitiere. Da schreiben Sie, Ärzte wirken oft als die großen Fachleute und ihre Meinung gilt bei uns für viele in dieser Funktion wie das Amen in der Kirche. Widerspruch und selber Nachdenken von Patientenseite ist selten und bei vielen Kollegen total unerwünscht. Es nervt halt auch, ne?
Das stimmt so. Die Ärzte sagen ja immer, sind Sie Arzt oder bin ich Arzt?
Mhm.
Und dann traut sich der Patient schon gar nichts mehr fragen.
Mhm. Also wir dürfen mutiger werden.
Das ist das Allerwichtigste. Jeder von uns ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Geben Sie diese Verantwortung an niemanden ab. Mhm. Sie müssen entscheiden, was mache ich nicht. Sie brauchen Berater dazu. Der Arzt, ich sehe meinen Job so als Berater, dass ich den Leuten sage, das und das habe ich festgestellt, ich würde Ihnen das und das empfehlen oder sonst irgendwas. Aber nicht einfach nur sagen, wenn Sie das nicht machen, dann sind Sie in 3 Wochen tot.
Mhm.
Was ich ja oft höre.
Mhm.
Das ist totaler Unsinn. Kein Arzt weiß, wie lange jemand zu leben hat und wie lange er nicht zu leben hat. Und es ist, die Ärzte leben von der Angst.
Mhm.
Das ist das Problem.
Es passt schön, das können Sie jetzt nicht wissen, aber meine Zuhörer wissen das. Ich hatte in der vergangenen Woche hier 2 junge Damen, die beide mit einer HOCM auf die Welt gekommen sind, mit einer hypertrophen Kardiomyopathie. Und bei der einen wurde das schon mit 3 Wochen festgestellt und dann hat der Arzt auch der Mutter damals gesagt, gewöhnen Sie sich nicht allzu sehr an das Kind. Und die ist halt heute, ich glaube, 33. Ne? Und das ist doch Wahnsinn, dass man der Mutter sowas sagt.
Ja,
und
das ist furchtbar.
Wir wissen es ja nie.
Ja,
also selbst in der Schulmedizin gibt's ja Spontanremissionen, die ja auch unerklärlich sind. Und also insofern, da mag ich einfach die Aussage von Deepak Chopra, glauben Sie die Diagnose, aber glauben Sie nicht die Prognose. Wir wissen es einfach nie, ne?
Da ist was Gutes dran, ja.
Ja, ich habe noch eine Frage zum Darm. Dadurch, dass ja der sympathische Teil unseres autonomen Nervensystems, also sprich der, in dem wir alle uns wahrscheinlich den Großteil unseres Tages befinden, weil wir alle sehr gestresst sind und natürlich auch in einer sehr stressvollen Umgebung leben, für die wir wahrscheinlich vor sehr vielen 100.000 Jahren eigentlich gar nicht konzipiert waren. Auch Stress hat ja Auswirkungen auf unsere Darmtätigkeit und auf unsere Verdauung, oder?
Ja, natürlich.
Also nicht nur die Ernährung, sondern es ist auch etwas Ganzheitliches.
Kann ich aus der eigenen Geschichte erzählen. Wenn du am Start einer schweren Geländestrecke stehst, dann musst du erst mal aufs Klo gehen.
Mhm.
Weil du dich einfach entleeren musst. Oder viele andere Leute, die müssen die Konfirmanden blasen, wie man dann so sagt. Ne? Die Leute immer auf die Toilette rennen müssen, weil sie gerade eine Besprechung haben oder sonst irgendwas. Das spielt alles eine große Rolle. Aber ich würde es nicht ganz so unterstreichen, treiben mit dem Stress.
Mhm.
schon Stress, aber es gibt unterschiedlichen Stress. Es gibt zellulären Stress, es gibt psychischen Stress, es gibt Ermüdungsstress. Ja? Und da muss man schauen, auf welchen Stress ist es denn bei mir? Es gibt hormonellen Stress bei den Frauen, die zum Beispiel nach den Wechseljahren, muss man einfach wissen, dass denen fast immer das sogenannte Progesteron fehlt. Das ist das sogenannte Wohlfühlhormon. Mhm. Und wenn man das denen gibt, dann sind die wieder viel ausgeglichener, zum Beispiel. Ne? Also das muss man einfach ein bisschen unterscheiden und schauen, auf welcher Ebene liegt es. Schauen Sie, wie viele junge Frauen, die Unternehmensberaterinnen sind oder im Job arbeiten, die haben schon gar keine Periode mehr, weil sie die ganze Zeit unter sogenannten psychischen Stress stehen. Immer was ableisten müssen. Ja, da ist es genau das Gleiche. Denen fehlt einfach ein hormoneller Ausgleich. Das ist manchmal ganz einfach. Aber das muss man machen. Dass sie sich überhaupt mal wieder fühlen und wieder selber sich spüren. Und nicht einfach nur ein Roboter sind.
Habe ich eine schöne Geschichte für Sie, sicherlich auch interessant, in Ihrer Funktion als Mediziner. Ich bin jetzt 50, im November geworden. Und ich war mit 42, wo ich noch sehr unter den Folgen meiner traumatischen Kindheit gelitten habe, also wo vieles noch nicht zu einem Abschluss gebracht war, habe ich eine Untersuchung gemacht bei meiner Frauenärztin und da war mein Anti-Müller-Hormon schon ziemlich im Keller. Und sie hat gesagt, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches für ihr Alter. Sie werden im Grunde genommen, müssen sich keine Gedanken mehr machen. Sie können eigentlich nicht mehr schwanger werden. Das wäre schon wirklich, würde an ein Wunder grenzen. Okay. Und dann habe ich, ich würde mal so sagen, 2 Jahre später angefangen zu meditieren. Und zwar sehr viel zu meditieren. Ich bin da sehr tief eingestiegen. Ich mache das bis heute. Kann mir ehrlich gesagt ein Leben ohne Meditation auch gar nicht vorstellen. Das Ganze begleitet von Traumatherapie. Das Ganze begleitet von meine eigene Biografie auch auf einer körperlichen Ebene zu verstehen. Also was ist eigentlich das autonome Nervensystem? Welche Rolle spielt da eigentlich mein Gehirn in meiner traumatischen Kindheit? Und so weiter und so fort. Dann war ich mit 48 wieder bei ihr und mache wieder einen Hormoncheck. Und dann guckt sie sich das an und sagt, also Frau Kleff, ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben, aber Ihre Hormone haben sich derart wieder erholt. Also wenn Sie wirklich nicht mehr schwanger werden wollen, würde ich Ihnen empfehlen, ein bisschen aufzupassen. Da hatte sich dieses Anti-Müller-Hormon wieder komplett nach oben korrigiert. Und ich führe das darauf zurück, dass der emotionale Stress in meinem Körper sich einfach zeitgleich total reduziert hat. Also genau, die Biochemie in meinem Körper hat sich im Grunde genommen wieder in eine Balance gebracht.
Hundertprozentig.
Glaube ich auch.
Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe mit den 4 Ebenen. Die sind immer in wechselseitigem Einsatz. Es gibt keine Einbahnstraßen und wenn Sie auf einer Seite was verbessern, dann verbessert sich auf der anderen Seite auch was.
Ja.
Deswegen ist natürlich auch bei allen diesen sogenannten Regulationstherapien, sage ich mal so, muss man immer mal was anstoßen und dann überprüfen, was verändert sich. Muss ich dann noch was anders machen oder langt das schon aus? Mhm. Deswegen bezeichne ich das sozusagen, was wir machen als Erfahrungsheilkunde. Der Patient und ich erfahren, ob sich was verändert, wenn man eine bestimmte Methode macht, wie zum Beispiel Beginn mit Meditation oder Entspannungstraining nach Jakobsen oder sonst irgendwas. Das sind alles Dinge, die wahnsinnig wichtig sind und die das System wieder in ein normales Gleichgewicht bringen können.
Naja, weil wenn wir die Erfahrung machen, dass sich etwas verändert, haben wir natürlich sofort ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Genau. Und dann machen wir das natürlich auch. Ne?
Genau.
Ja.
Das ist es.
Ja.
Ich habe ja in dem Buch dieses Bild von dem Fass drin, wo wir einen Abfluss haben und mehrere Schläuche bringen Wasser in das Fass rein. Und meine Aufgabe ist es, rauszufinden, warum läuft das Fass über? Ist jetzt der Abfluss verstopft? Muss ich zum Beispiel mal eine Lebergallenreinigungskur machen, zum Beispiel? Oder muss ich am Hormonspiegel was machen oder muss ich die Mundbatterie wegen den Metallen verändern, dann ziehe ich einen bestimmten Schlauch wieder raus und dann kommt der Wasserspiegel wieder ins Gleichgewicht. Die Schulmedizin macht das ja nicht. Die Schulmedizin, wenn es überläuft, das Fass, die bauen einfach nur wieder neue Bohlen außenrum und machen das Fass höher. Mhm. Dann hat es auch wieder mal eine Zeit lang, dass es nicht überläuft. Aber dann läuft es weiter, weil es immer wieder von oben reinkommt und das Gleichgewicht nicht stattfindet. Das ist so, ich versuche mal so in Bildern zu sprechen, weil man das dann der normale Mensch draußen sich dann oft besser vorstellen kann, als wenn man mit irgendwelchen medizinischen Sachbegriffen da kommt. Ne?
Ja, und das ist ein richtig gutes Bild. Und das ist ja auch das Tolle an Ihrem Buch, dass das so alltagsnah ist. Das kann man sich ja eigentlich wirklich irgendwie in die Küche neben die Hausapotheke legen und nachblättern, wenn irgendwas ist.
Genau. Wir haben ja auch da drin dann ganz konkrete Vorschläge auch gemacht, die wir aus dem ersten Buch, wo ich mitgearbeitet habe, das hat das sogenannte Hausmittelbuch gewesen. Und da haben wir ja viele Sachen schon drin, mit welchen Sachen die Leute sich zu Hause eben selber eine Linderung schaffen können. Und so Sachen haben wir da schon mit aufgeführt jetzt.
Was gehört denn zum Beispiel in jede Hausapotheke? Also mit Hausapotheke meine ich jetzt die Hausmittelapotheke.
Acerola-Kirsche zum Beispiel. Oder weil sie einfach im Winter Vitamin C zu sich nehmen sollten. Und man muss ja nicht alles nur als Tablettenform oder sowas nehmen. Und Acerola-Kirsche wäre etwas. Oder frisch gepresster Orangensaft natürlich. Das sind so Dinge, die ganz wichtig sind. In jede Hausapotheke gehört für mich zum Beispiel Arnika C30 bei stumpfen Verletzungen. Oder die Schutzflora des Darmes. Wenn Sie in Urlaub fahren, nehme ich immer Refalicin mit und Myrinil-Intest. Das sind zwei Mittel. Ich war mal in Ägypten auf einem Kreuzfahrtschiff und wenn man den Nil bloß anschaut, bekommen die meisten schon Durchfall. Ne? Und da muss man einfach was dabei haben. Das sind ja nur Bakterien oder Myrrhe, die letztendlich das helfen zu unterstützen und zu beheben. So, das sind so Dinge, die man in der Hausapotheke haben sollte. Natürlich habe ich auch ein Schmerzmittel wie Diclofenac oder Ibuprofen in der Hausapotheke. Denn bei akuten Sachen ist die Schulmedizin ja nicht schlagbar. Da ist sie einfach wahnsinnig gut. Das dürfen wir ja gar nicht vergessen.
Absolut.
Das muss man einfach so sehen. Nur bei chronischen Erkrankungen haben sie ihre Probleme. Und deswegen müssen wir zusammenarbeiten, damit man das hat. Ja. Das ist so meine Überzeugung.
Richtig gut. Ich würde ein Thema noch gerne ansprechen, weil ich glaube, davon wissen auch viele Menschen noch nichts. Und es ist auch sowas, was einfach jedem von uns im Leben mal passieren kann. Und das ist das Thema Wurzelbehandlung.
Zähne.
Ja, Zähne. Also Amalgam ist zum Glück ja, wird Amalgam noch in Zähne eingebaut? Nein.
Wird immer noch gemacht.
Nein, wirklich?
Wird immer noch gemacht, aber nicht mehr so oft. Aber das Schlimme ist, dass viele Zahnärzte, trotzdem sie das eigentlich wissen sollten, immer noch zu ihren Patienten sagen, wir tun die Amalgamfüllungen nicht rausmachen, weil dann wird zu viel freigesetzt. Dann haben sie entweder noch nicht gewusst, dass man mit einem Kofferdamm das entsprechend absaugen kann und so weiter. Und dann kriegen die Leute von mir natürlich vorher Zink, Selen, Chlorella, Zeolit. Das sind Dinge, die Schäden des Amalgamvergiftung einfach von Haus aus schon abmildern und dann das rausbohren lassen. So, das ist die eine Sache. Dann kommen wir zu wurzelbehandelten Zähnen. Wurzelbehandelte Zähne sind für mich eine Krux. Ich sage nicht, dass jeder wurzelbehandelte Zahn ein Störfeld sein muss. Das nicht. Aber wenn Sie einen wurzelbehandelten Zahn haben, bedeutet das, Sie haben keine Beschwerden mehr an dem Zahn. Wenn jetzt da eine Entzündung unten drunter ist, Sie spüren sie nicht mehr. Wenn Ihr Nerv noch in Ordnung ist, da haben Sie Zahnschmerzen. Und dann kann man den Zahn rausnehmen oder sonst was. Aber haben Sie einen wurzelbehandelten Zahn, dann haben Sie kein Empfinden mehr, ob da was ist. Und deswegen müssen die Patienten bei mir immer eine Panoramaaufnahme ihrer Zähne mitbringen. Weil sehr, sehr häufig unter den wurzelbehandelten Zähnen Verschattungen sind, wo man Entzündungen vermuten kann. Dann schicke ich die zu einem Zahnarzt, der macht eine 3D-Aufnahme. Das heißt, Sie können dann genau sehen, ist im Knochen schon eine Entzündung drin oder nicht. Das ist ganz wichtig. Und gerade bei rheumatischen Beschwerden ist fast zu 70% immer ein wurzelbehandelter Zahn mit dabei. Also ich bin jetzt mal so über den Daumen gepeilt. Es stimmt nicht alles, aber im Genauen, aber es sind halt so meine Erfahrungen.
Also zumindest ist es lohnenswert, da mal hinzuschauen.
Es ist sehr lohnenswert. Frauen, die Brustkrebs haben, sollten keinen toten Zahn auf dem Magenmeridian haben. Mhm. Das ist zum Beispiel der vierte, fünfte Zahn im Unterkiefer und der sechste, siebte Zahn im Oberkiefer. Ist für mich, man kann mir nicht sagen, was ist der Grund eines Tumors oder eines Krebses, aber energetisch gesehen gehören diese Zähne zur Brust dazu. Und da sage ich ganz klar, alle Frauen, die zu mir kommen mit Brustkrebs schon und einen toten Zahn auf dem Magenmeridian haben, empfehle ich immer, diese toten Zähne entfernen zu lassen.
Also es ist natürlich immer sehr schwierig, pauschal eine Empfehlung auszusprechen, erst recht in einem Interview für einen Podcast. Aber ist es dann auf jeden Fall wert, es zu besprechen mit dem Zahnarzt, bevor ich den Zahnwurzel behandeln lasse, ziehe ich ihn lieber ganz?
Ja. Mhm. Ja, und es gibt mittlerweile, ich meine, es gibt die sogenannten Zirkonoxidimplantate. Das ist die metallfreie Keramik, mit der Sie in einer Sitzung den Zahn ziehen und dann in der gleichen Sitzung dieses Keramikimplantat einsetzen können. Dann können Sie sofort wieder weiter beißen und kauen. Mhm. Ich habe mir letztens auch 4 Zähne machen lassen in einer Sitzung. Ich habe nicht einmal eine dicke Backe gehabt. Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich verfechte das. Ich bin auch der Meinung, ich würde auch nicht unbedingt Titanimplantate nehmen, sondern ich würde, wenn es geht, diese Zirkonoxidimplantate, also Keramikimplantate nehmen. Die sind mittlerweile so gut und so haltbar, dass sie sehr, sehr, sehr gute Effekte haben.
Mhm. Ausleitung von Schwermetallen, also auch Schwermetalle, das ist so ein Thema, wo sich auch nicht jeder mit beschäftigt, aber finden wir auch viele wertvolle Hinweise auch in Ihrem Buch.
Ja.
Chlorella haben Sie schon genannt.
Es ist immer so, warum Chlorella? Wenn ich zum Beispiel eine Mundbatterie habe, dann passiert ja auch Folgendes. Dann sind Metallionen im Speichel und die schlucken sie runter mit Nahrung oder so weiter. Und dann lässt der Körper als Schutz für sich selbst lässt er Pilze anwachsen, weil die Pilze eine hohe Affinität zu Metallen haben. Und wenn sie, dann schützt er sich selber. Wenn Sie jetzt mit jemandem aber eine Pilzkur machen und der immer noch diesen Stromfluss hat im Mund, dann müssen Sie ihm Chlorella geben. Weil Chlorella sind Algen, die eine höhere Affinität zu Metallen haben als Pilze. Mhm. Das müssen Sie als Schutz nehmen. Und Zeolit ist auch ein Pulver, das eine hohe Affinität zu Metallen hat. Sie schützen damit den Organismus, dass die Metalle nicht durch die Darmwand immer wieder die Zellen malträtieren und dadurch Entzündungsflüssigkeit einlagern lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie die Metallsituation im Mund bereinigt haben mit Ihrem Zahnarzt, dann hängt es immer noch davon ab, dass Metalle ja in den Zellen gespeichert sind. Zum Beispiel Quecksilber lagert sich in der Zelle ab, in Eiweißverbindungen und verdrängt Selen und Zink aus dieser Eiweißverbindung. Mm. Deswegen haben die Leute dann oft einen relativen Zink- oder Selenmangel. Außerdem haben Metalle sehr häufig die dumme Angewohnheit, sich in Hormondrüsen abzulagern. Mm. Und damit die nicht immer frei rumschwimmen, werden die sozusagen vom Körper eingebaut in Eiweißverbindungen. Und die kriegst du nur raus mit einem sogenannten Chelatbildner, einem sogenannten Magneten mehr oder weniger, der die Metalle rauszieht. Musst aber gleichzeitig die Metalle geben, die der Körper braucht. Also du kannst nicht nur die Metalle rausziehen, weil die können nicht unterscheiden, die Magneten. Ist das ein gutes Metall oder ein schlechtes Metall? Sondern sie müssen jetzt unter dem Schutz, zum Beispiel von Selen oder von Zink, können sie eine Ausleitung machen. Das bedeutet, jede Zelle in unserem Körper, ich sage mal die meisten Zellen, regenerieren sich innerhalb von 3 bis 4 Monaten, gehen zugrunde, werden wieder neu aufgebaut. Und deswegen musst du normalerweise eine Metallausleitung über einen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten machen, damit du immer die Zellen, die gerade zugrunde gehen, die Metalle absaugst und dann die anderen dafür gibst, dass sich die wieder einbauen. Das ist ein bisschen langwieriges Problem. Aber manchmal muss man auch Infusionen geben, wenn man hochdosierte Metall, Belastungen hat, die man ja im Blut nachweisen kann, dann musst du halt diese Chelate dann als Infusion geben und auf der anderen Seite gleichzeitig die anderen Medikamente wieder einlaufen lassen.
Also es gibt irre viel zu begreifen und irre viel zu verstehen, aber wie gesagt, ich finde es ja ganz wunderbar. Also je mehr man weiß, umso mehr kann man ja auch in die Wirksamkeit kommen. Und weil Sie gerade den Pilz angesprochen haben, das finde ich nämlich auch nochmal einen wichtigen Hinweis. Und also wenn eure Neugier jetzt noch nicht geweckt ist, dann spätestens wahrscheinlich jetzt. Der Zusammenhang nämlich zwischen Pilzbefall im Körper und diesem unglaublichen Verlangen nach Zucker.
Ja.
Weil der Pilz sich davon ernährt.
Genau. Der Zucker ist die Nahrung des Pilzes. Und deswegen, wenn die Leute den Fragebogen ausfüllen und sie haben spezielle, steht oft drin, 7-mal die Woche was Süßes oder immer Schokolade oder sonst irgendwas. Und dann schaut man sich die Zunge an und wenn da ein weißer Belag drauf ist und die Völlegefühl und Blähungen haben, dann kann man schon fast davon zu 100% davon ausgehen, dass die eine Pilzinfektion haben. Vor allem oft nach einer Antibiotika-Behandlung oder sonst. Das muss man natürlich aussehen. So, und dann haben sie dieses Problem und diese Pilze müssen sie behandeln. Weil die machen ja nicht nur das Verlangen nach Süßen, sondern die potenzieren Allergien, die machen Depressionen. Verstehen Sie, das sind alles so Geschichten, die da eine große Rolle spielen. Und viele Leute fühlen sich einfach schon wohl, wenn sie einfach mal so eine Pilzkur machen. Mhm. Die geht 2 Wochen und fertig.
Ja. Den Pilz, da musste ich auch schon machen, eine Candida-Kur, den Pilz ausruhen. Genau. Aber ich musste sie 3 Monate machen. Ich war nach 2 Wochen nicht raus.
Das ist immer, ich bin ein Praktiker. Verstehen Sie? Ich bin einer, der möchte auch schnelle Ergebnisse haben. Weil sonst ist es unsinnig. Weil du hast ja Patienten dir gegenüber sitzen oder Menschen gegenüber sitzen, die wollen auch einen Erfolg sehen.
Klar.
Und die meisten, wenn die richtige Pilzkur machen mit Nystatin, dann ist nach 3 Tagen das Verlangen nach Süßem weg.
Mhm.
So, und dann muss man halt schauen, dass es nicht wieder kommt. Also da heißt natürlich, die Zähne und andere Sachen muss halt mitbehandelt werden. Und es muss immer, immer eine mikrobiologische Therapie dabei sein. Weil was passiert denn bei einer Pilzkur? Wenn Sie Golf spielen, dann kennen Sie die Greens. Mhm. Wo die Patten in die Löcher patten. Jetzt haben sie auf so einem Green ein breitblättriges Unkraut. Der Pilz. Dann stechen sie den aus. Was haben sie dann? Schwarze Erde. Also wenn sie jetzt nicht sofort den Rasen wieder einsäen, dann hat der Pilz auch wieder eine Chance, da wieder hochzukommen.
Mhm.
Und das ist die mikrobiologische Therapie, die muss immer in Kombination gehen, dass sie sozusagen den Rasen, die physiologischen Darmbakterien, die dorthin gehören, gleich wieder mit einsäen.
Sie geben am Schluss 7 Tipps für ein gesundes Immunsystem. Und was mir besonders gut gefallen hat, war der Punkt Lob und Anerkennung.
Genau.
Weil es doch so wichtig ist für uns Menschen, ne? Und wir haben es immer noch nicht so richtig auf dem Schirm.
In dem Kapitel beschreibe ich das Immunsystem wie unsere Polizei letztendlich. Mhm. Und du kannst die Polizeikräfte, musst du ja mit verschiedenen Sachen helfen. Du musst denen die richtigen Materialien zur Verfügung stellen. Du musst denen Erholungsphasen geben. Weil wenn die übermüdet sind, dann wissen sie auch nicht mehr, was sie tun sollen. Und die Leute wollen Lob und Anerkennung haben. Und nicht Angst. Das ist das Problem.
Ganz genau. Dr. Norbert Kriegisch, es war mir ein großes Vergnügen, mich mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Jetzt geht es erstmal in Urlaub für Sie. Den haben Sie sich wirklich verdient. Und ich empfehle euch das Buch von ganzem Herzen, Durchs Raster der Schulmedizin gefallen. Was nun? Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und sage bis bald.
Vielen Dank.
Und natürlich zum Schluss wie immer von ganzem Herzen das größte Dankeschön an euch, ihr Lieben. Denn ohne euch wird es diesen Podcast ja überhaupt nicht geben. Danke, dass ihr ihn weiterhin hört und dass ihr ihn weiterhin in die Welt schickt. Nächsten Freitag geht es weiter. Dann mein Gast Stefan Schäfer. Stefan Schäfer war einer meiner engsten Schulfreunde. Und warum er ausgerechnet jetzt mein Gast bei Get Happy ist, das erfahrt ihr nächsten Freitag. Ha! Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und wenn es irgendwie geht, stets neugierig. Ich freue mich auf euch. Tschüss!
Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.